SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
10 Uhr und 3 Minuten. Wir sind mitten in unserem Themenmorgen über Demenz. Am Mikrofon sind Eva Oertle und meine Kollegin Katharina Boxler. Nach der ersten Stunde zur Frage, was weiß man? Nun zum zweiten Teil unseres Schwerpunkts mit der Frage, was darf man? Welche Mittel sind in der Betreuung von Menschen mit Demenz erlaubt? Geld und Zeit sind knapp, die Betroffenen werden immer mehr und sie erfüllen die in unserer Gesellschaft zentralen Eigenschaften wie Leistungsfähigkeit, Vernunft und Selbstbestimmung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt. Entsprechend groß ist die Gefahr, dass ihre Rechte und ihre Würde verletzt werden. Welche Betreuung ist Demenzkranken zumutbar? Wann tasten wir ihre Würde an? Und welches Leben wünschen wir uns, sollten wir einmal selber dement werden? Möchten wir in Thailand gepflegt werden, zum Dumpingpreis rund um die Uhr? Möchten wir unsere letzten Jahre in einem nach sozialen Klassen sortierten Dementendorf verbringen? Oder würden wir uns sogar von Robotern pflegen lassen? Solche Pflegeroboter sind beispielsweise in Japan und in den USA bereits im Einsatz. Sie ersetzen vor allem die vierbeinigen Pflegekräfte, die sich in den vergangenen Jahren als besonders tauglich erwiesen haben, die Pflegeheimkatze, den Therapiehund, das Kuschelkaninchen. Der Einsatz von Tieren ist natürlich aufwendig, sie wollen gefüttert und gepflegt werden und sie haben ihren eigenen Kopf. Deshalb werden in Japan und den USA immer häufiger kleine Tiere, nachempfundene Roboter als stubenreine Alternative eingesetzt. In Europa befinden sich diese elektronischen Tröster wie der Pflegeroboter Paro noch im Studium von Versuchstieren. Hören Sie eine Reportage von Anja Kempe.
Ja, ja, du bist ein Schatz, ja. Hast doch so schöne Äuglein, gell, ja.
Frau Kaiser wiegt den Roboter Paro im Arm und der dankt es ihr lautstark. Paro sieht aus wie eine Robbe, ist etwa so groß wie ein Säugling und hat ein weiches, schneeweißes Fell.
Ja.
Hier in diesem Altenpflegeheim soll in einem 6-monatigen Testlauf geprüft werden, was die Roboterrobbe Paro kann. Die sogenannte robotische Altenbetreuung. In Japan und in den USA ist sie längst alltäglich. Nee. Frau Kaiser gibt der Roboterrobbe einen Kuss.
Ja, das hast du gern. Ja, ich weiß.
Alle dürfen die Robbe mal in den Arm nehmen. Auch Frau Mohl zeigt Interesse an dem niedlichen Gerät.
Aber ein schönes, also ganz wunderbar.
Manche hier am Tisch freuen sich jeden Morgen über die Robbe, berichten die Pflegerinnen. Und am Nachmittag haben sie die Begegnung mit dem Tier wieder vergessen.
Wie heißt er denn? Wie heißt er?
Lilo.
Lilo.
Im Altenpflegeheim hat der Roboter Paro einen neuen Namen bekommen. Liselotte, erklärt Kerstin Herms, die Leiterin der Abteilung Soziale Betreuung, und streicht der Robbe über den Kopf.
Sie will halt am liebsten so den Kontakt. Wenn sie auf dem Tisch liegt, hat man das Gefühl, sie kommt sich so verloren vor. Sie wedelt dann auch mit den Flossen. Also sie fordert dann auch schon. Sie fordert ihre Streicheleinheiten ein. Sie fordert dann aber auch die Sprache ein, also dass man mit ihr kommuniziert. Sie reagiert auf Stimme. Das heißt, sie dreht ihren Kopf in die Richtung, woher die Stimme kommt. Sie reagiert auf Bewegung. Sie kann ihren Kopf in alle Richtungen drehen. Die Flossen bewegen sich. Sie schnurrt halt ein bisschen, wenn man sie halt krault. Die Augen gehen auf und zu und die Schwanzflosse bewegt sich auch hinten. Ja. Und irgendwann, man verliert mit der Zeit dann eben auch das Gefühl dafür, ist es nur echt oder ist es nicht echt.
Also ganz reizend.
Frau Mohl streichelt das Robotertier.
Wie alt ist es denn?
2 Monate ist sie bei uns.
Die Robbe wird der Robotik zugeordnet, der emotionalen Robotik. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass in ihrem Innenleben die Rechenleistung von 2 PCs die verschiedenen Informationen aufnimmt, verarbeitet und dann in ein entsprechendes Verhalten der Robbe resultiert. Das heißt, unter emotionaler Robotik verstehen wir hier, dass es Roboter sind, die auf Menschen reagieren können und dass dadurch Emotionen vom Menschen zu dem Roboter entwickelt werden. Natürlich nicht umgekehrt, der Roboter kann das nicht. Noch nicht.
Professor Barbara Klein, Soziologin am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Fachhochschule Frankfurt, hat den Roboter-Testlauf in Deutschland initiiert. Zusammen mit den Studierenden möchte Barbara Klein prüfen, ob die Robbe zu therapeutischen Zwecken genutzt werden kann. Ihr Erfinder, der Japaner Takanori Shibata, hat sie vor allem für ältere Menschen entwickelt.
Ja. Ich hab dich lieb, ja? Hast du mich auch lieb?
Die Robbe klimpert mit den Wimpern und manchmal schnurrt sie und schaut erwartungsvoll in die Runde.
Soll ich dich mit hochnehmen? Nein, das darf ich nicht, gell? Nein, das machen wir nicht. Wird's bald.
Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Alle, die nicht auf ihren Zimmern essen, besuchen den Speisesaal im Erdgeschoss. Die Roboterrobbe bekommt inzwischen auch ihre Portion Futter, berichtet die Sozialarbeiterin.
Ja, sie bekommt halt Strom. Und sie hat dann so eine Art Schnuller, den steckt man ihr ins Maul. So wird sie dann gefüttert.
Studien in japanischen Altenpflegeheimen haben ergeben, dass die Bewohner weniger auf Stress reagieren und mehr kommunizieren. Professor Barbara Klein, Soziologin am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Fachhochschule Frankfurt.
Die Idee hinter dieser emotionalen Robotik ist ganz einfach, dass man über die Gefühlsebene nochmal in andere Interaktion mit kranken Menschen kommen kann. Und zwar dadurch, dass sie auch ein bisschen an ein junges Tier erinnert, werden sowas wie Mutter- oder Vaterinstinkte ausgelöst. Und man hat hier die Chance, insbesondere auch gerade bei demenziell erkrankten Menschen, die ja stark auch noch auf Emotionen reagieren, wieder einen anderen Zugang zu denen zu bekommen.
Im Aufenthaltsraum des Pflegeheims ist Hochbetrieb. Die Robbe Lieselotte liegt auf dem großen Tisch und wiegt keck den Kopf hin und her. Gut in Form scheint das Robotertier zu sein. Und auch Frau Mohl und Frau Friedrich machen einen munteren Eindruck.
Ganz liebes.
Kleine Pseudotiere, die aber Emotionen auslösen bei den alten Menschen, wie hier diese kleine Robbe. Sie hören SRF 2 Kultur mit dem Themenmorgen Demenz. Wie viel Täuschung ist erlaubt? Diese Frage geht jetzt an unsere Expertinnen und Experten. Und unsere Gäste hier im Studio in dieser Stunde sind die Betreuungsexpertin Irin Loy von der Stiftung Wirgarten in Basel, der Neuropsychologe Andreas Monsch, Leiter der Memory-Klinik in Basel und neu dazugekommen in dieser Stunde jetzt die Ethikerin und Medizinerin Tanja Krones vom Institut für biomedizinische Ethik an der Universität Zürich. Und meine Kollegin Katharina Boxler stellt Ihnen jetzt die Fragen.
Tanja Krones, Pflegeroboter im Heimalltag, Zugsabteile, die eine Reise vorspielen, wo die Landschaft am Fenster vorbeizieht und sogar die Minibar noch vorbeifährt, ein Beispiel aus dem Kanton Bern, Unterhaltungsnachmittage in Filmen, die man Dementen vorsetzen kann und wo vorgespielt wird, dass der Moderator in der guten Stube sitzt, der Hund kommt vorbei, das Kind schaut schnell rein. Darf man solche Illusionen anwenden im Pflegealltag? Ist das erlaubt?
Das sind natürlich ganz zentrale Fragen und ich glaube, es ist sehr schön auch deutlich geworden, auch in der ersten Stunde dieses Themenmorgens, dass wir viel moralisches Unbehagen empfinden bei ganz vielen Fragen. Und wenn man jetzt von der ethischen Perspektive schaut, überlegt man ja immer, ist dieses moralische Unbehagen, was wir ja wirklich empfinden bei all diesen Fragen, ist es gut begründet, dieses Unbehagen, was ist dahinter und was nicht, oder? Und ich glaube, es ist ganz schön oder sehr gut auch zu vergleichen häufig, um sich ein bisschen klarer zu werden. Ich glaube, der Vergleich mit Kindern ist einfach sehr illustrativ. Kinder wissen noch nicht, dass diese Robbe, wenn man einem Kleinkind diese Robbe zeigen würde, noch nicht, dass diese Robbe nicht lebt. Der Demenzkranke weiß es nicht mehr. Und wir haben ein anderes Gefühl dazu. Wir wissen, dass das Kind das irgendwann erleben wird. Und wir fragen uns dann auch die Frage bei diesem Kind, verletzen wir seine Würde und Autonomie, wenn wir diesen Roboter mit dem Kind spielen lassen? Und wie ist es bei Demenzkranken? Und der ethisch fundamentale Unterschied ist natürlich, dass dieser Demenzkranke schon eine Biografie hatte. Und wir wissen, dass dieser Mensch zu einem Zeitpunkt, wo er noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, dazu vielleicht hätte Nein sagen wollen, dass er selber in diese Situation nicht mehr kommen würde. Er will keine solche Situation haben. Viele Menschen haben diese Empfindung. Das macht das moralische Unbehagen erstmal aus. Und dann ist natürlich die zentrale Frage, die auch ganz viel gestellt worden ist und ganz zentral ist, was ist, und das merkt man, dass man da an wirklich fundamentale Fragen eigentlich des Menschseins kommt. Was bedeutet das? Was ist der Mensch? Ist es der Mensch, der warm, satt, wir haben es gerade gehört, da liegt? Wie ist das, wenn er einfach glücklich wirkt, glücklich ist? Ist das alles? Verletzt das die Würde oder nicht? Und da kann man so ein bisschen antatschen, dass man sagt, Glück ist viel. Aber Philosophen, es gibt sehr viel schöne philosophische und auch im Alltag Dinge, wo wir wissen, zum Beispiel, ich denke an das Buch von Frau Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Auch Kinder wollen wir nicht immer mit Schoggi beschmeißen und so von so viel Schoggi wird einem schlecht und das ist nicht der Mensch, oder? Und das merkt man dann schon, es ist nicht alles. Und wenn ich jetzt dieses Zitat von der Dame im alten Pflegeheim da im Thailand noch sehe, sie hat ja gemerkt, es ist was. Sie hat ja nach Hause gefragt und hat dann gesagt, ja, es ist der Urlaub, aber man hat da schon so einen Bruch gemerkt. Es war ja noch was da, wo sie wusste, es wird ihr was vorgespielt.
Andreas Monsch, wie ist das denn bei Demenz? Ist man immer gleich unwissend sozusagen? Oder gibt es auch Schwankungen, dass man zum Beispiel plötzlich merkt, hä, das ist jetzt ein komisches Zugsabteil? Wie ist das?
Wahrscheinlich ändert es sich, dass die Situation je nach Tag kann es anders sein. Ich habe zu dieser Frage ein bisschen anderen Zugang. Ich denke, wir sollten es pragmatischer sehen und irgendwo heiligt der Zweck die Mittel. Ich weiß, das tönt etwas vielleicht auch kontrovers.
Die Ethikerin.
Nein,
das ist eine Art von ethischer
Argumentation. Ja, genau. Sie hat jetzt nicht gerade Nein genickt, sondern und zwar die Begründung ist die, dass wir müssen beobachten, es kann sein, dass diese Robbe sehr gut ankommt. Und wenn ich einen Menschen, wie Sie es ja auch sagen, als glücklich empfinde, als Pflegender, dann ist das in Ordnung. Der andere sitzt im Zugabteil, wie Sie es geschildert haben, und findet das vielleicht lustig. Ein Dritter findet das überhaupt nicht lustig. Ich muss beobachten, was macht das mit den Menschen mit Demenz, wie ich sie auch beobachte als Vater, was macht das mit einem Kind?
Man hat ja jetzt auch gehört in der Reportage, dass sich Leute zum Teil ganz bewusst waren. Eine Frau hat ja am Schluss gesagt, egal was es ist süß.
Genau.
Also, und es passiert was. Also die Leute werden tatsächlich extrem aktiv. Von daher, der Neuropsychologe müsste da jubeln, nehme ich mal an.
Also jubeln, ja. Ich denke, wichtig ist, dass wir individuell ausprobieren. Das ist auch irgendwo etwas Spannendes in der Demenzgeschichte. Wir müssen lernen zuzuschauen und zu beobachten und dann zu reagieren. Nicht denken, wir hätten jetzt eine Lösung, alles robben für die Altersheime. Das ist Quatsch und das ist unsorgfältig. Aber wir müssen auch durchaus innovativ neue Dinge ausprobieren. Der eine möchte nach Thailand, der andere auf gar keinen Fall. Also wir sollten uns öffnen und auf gar keinen Fall irgendwelche Pflichten oder sagen wir jetzt aus Geldgründen sagen, alle Demenzpatienten müssen nach Thailand. Das ist natürlich völliger Unsinn.
Irin Loi, wir haben es gehört, die Leute sind ja auch glücklich. Also die Menschen waren glücklich, haben gelacht, haben wirklich zärtliche Gefühle entwickelt, was wir auch als gesunde Menschen durchaus nachvollziehen können. Glück ist doch eigentlich etwas vom Wichtigsten für einen Menschen, auch für einen dementen Menschen, der ja mit sehr viel schwierigen Situationen konfrontiert ist.
Schon. Aber ich denke, ich müsste mit einem wahrhaftigen Anspruch oder Äußerungen an diese Person heran, um dieses Glück zu erzeugen. Für mich gibt es verschiedene Gedanken dazu. Das eine ist nicht nur auf Demenz bezogen, sondern ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand etwas erfindet und produziert, um nicht viel Geld damit zu verdienen. Das ist legitim.
Also die Motivation.
Die Motivation. Das ist legitim, bestimmt, nur das hat Grenzen. Und alle diese Grenzen, das weiß ich halt einfach aus meiner Berufserfahrung, die sind manchmal sehr schwammig, da wird sehr viel, weil die Werbung halt so stark finanziert wird und so weiter. Ist wie ein anderes Thema, gehört aber auch dazu. Und das andere ist, ich sage ja nicht, dass man grundsätzlich so etwas nicht anwenden darf, aber ohne Lüge. Also wir würden uns diesen Paro nie zutun wahrscheinlich, das hat auch keinen Sinn in der Tagesstätte, es hat verschiedene Gründe. Aber wenn schon, dann erkläre ich diesen Menschen mit Demenz nicht, das ist eine Robbe, und der hat sie lieb und so weiter, sondern ich erkläre ihm, das ist ein Roboter und schauen Sie mal die hübschen Augen und so weiter. oder auch bei den Filmen mit der Unterhaltung. Wir setzen diesen Film ein bei uns manchmal, wenn es wirklich tagelang regnet und man sogar wir nicht rausgehen und so. Und dann sagen wir nicht, es kommt der hübsche junge Mensch mit seinem Kind und dem Hund, sondern wir fragen die Leute, möchten sie TV schauen? Wir könnten diesen Unterhaltungsfilm mit den Liedern und dann ist jemand dabei und das ist auch noch ein Punkt. Und wenn das jemandem dumm wird, dann sagt er, das ist schon mir also zu blöd und dann geht er wieder und andere haben Freude daran, aber ich sage nicht, es kommt jemand zu Besuch.
Man sagt die Wahrheit. Ja, genau. Eigentlich.
Lügen ist einfach dann wirklich, das finde ich höchst bedenklich, wenn Lügen zum Konzept wird. Dass man nicht mal eine Notlüge einsetzt, das passiert mir, das passiert allen. Ich glaube, es wäre scheinheilig zu sagen, das passiert nie, weil es sind manchmal schon heikle Situationen. Aber wenn Lügen zum Konzept wird, da habe ich größte Bedenken.
Es gibt so einen Spezialfall, gerade wenn man mit Dementen zu tun hat, auch mit Angehörigen, die man kennt, dass man manchmal so in einen Grenzbereich gerät und auf ihre Welt einsteigt. Arno Geiger hat das sehr schön formuliert.
Der tägliche Umgang mit meinem Vater glich jetzt immer öfter einem Leben in der Fiktion. Wir richteten uns in all den Erinnerungslücken, Wahnvorstellungen und Hilfskonstruktionen ein, mit denen sein Verstand sich gegen das Unverständliche und die Halluzinationen wappnete. Der einzig verbliebene Platz für ein Miteinander, das sich lohnte, war eine Welt, wie der Vater sie wahrnahm. Wir sagten so oft wie möglich Dinge, die seine Sicht bestätigten und ihn glücklich machten. Wir lernten, dass die Scheinheiligkeit der Wahrheit manchmal das Allerschlimmste ist. Sie brachte die Sache nicht weiter und diente allen schlecht. Einem Demenzkranken eine nach herkömmlichen Regeln sachlich korrekte Antwort zu geben, ohne Rücksicht darauf, wo er sich befindet, heißt versuchen, ihm eine Welt aufzuzwingen, die nicht die seine ist. So schlugen wir einen Weg ein, der von der nüchternen Wirklichkeit wegführte und über Umwege zur Wirklichkeit zurückkehrte. Wenn der Vater nach Hause wollte, sagte ich, »Mal sehen, was ich für dich tun kann. Ich glaube, ich kann dir helfen.« Und wenn er sich nach seiner Mutter erkundigte, tat ich, als glaubte ich ebenfalls, dass sie noch lebte, und versicherte ihm, sie wisse über alles Bescheid und passe auf ihn auf. Das freute ihn. Er strahlte und nickte. Das Nicken und das Strahlen waren die Rückkehr zur Wirklichkeit.
Die Rückkehr in die Wirklichkeit dank einer Lüge eigentlich, Irin Loy. Machen Sie das auch? Also wenn jemand zum Beispiel das Gefühl hat, ich muss jetzt zu meinen Kindern, ich muss den Kindern kochen oder wo ist meine Mutter? Was machen Sie da?
Ich kann es eben als Patentrezept nicht sagen, es kommt immer so auf die Situation drauf an. Und das ist ja auch das Anspruchsvolle, aber auch das Schöne an dieser Arbeit. Ich kann nicht sagen, ich bestätige sie oder ich verneine das, sondern ich muss schauen, warum will sie jetzt gerade zur Tochter? Was ist passiert? Was kennen wir aus der Biografie? Was ist aber jetzt gerade auch wichtig? Und je nachdem antworte ich. Und in Bezug auf Lügen, ich gehe auch, oder wir gehen nicht so streng mit der Wahrheit um, dass wir diesen Menschen mit Demenz die Wahrheit aufzwingen, auf keinen Fall. Aber sehr häufig geht es ohne Lüge eine Antwort, so, dass man einfach nicht alles sagt. Ich möchte, ich gehe jetzt nach Hause, dann sage ich zum Beispiel, ich komme mit. Dann belüge ich diese Person nicht, sondern sage, ich komme mit und dann gehe ich aber auch mit. So. Aber ich sage nicht, ich komme mit Ihnen nach Hause, das ist Lügen dann. Weil was wir wahrscheinlich wenig beachten in der Betreuung von Menschen mit Demenz ist so dieses Christoph Helz Lieblingsbegriff im Moment, das dissoziative Empfinden. Also das wirklich eigentlich glauben und gleichzeitig wissen, also, ich werde belogen.
Wie in
das
beiden ist ganz Welten schwierig. Irgendwie genau. So hin und her genau. Schwanken.
Und das gibt es sehr häufig.
Wo ist denn die Grenze, Tanja Krones?
Das ist natürlich
mit dem Mitfließen oder Lügen. Es gibt ja nicht die eine Wirklichkeit.
Genau, und es ist ja oft die Frage, die oft an Juristen gestellt wird, gerne auch an Ethiker, wo ist denn die genaue Grenze? Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu sagen, es gibt eben, wir müssen ringen um diese Grenzen. Wir dürfen nicht zu schnell sagen, die Grenze ist völlig klar. oder? Weil wir sind in Dilemmasituationen da. Und das ist genau das, das bezeichnet ja ein Dilemma, dass wir da nicht rauskommen, ohne uns die Hände schmutzig zu machen, oder? Und ich glaube, es sind ganz viele wichtige Dinge gesagt worden. Und ich sage es nochmal, wenn man diese Empfindung hat, weil man Kinder auch schützen will, nochmal dieses Bild zu sagen. Auch Kindern sagt man nicht die Wahrheit, sondern man adaptiert ja an das, wo man selber glaubt, wenn man das Kind liebt. Das ist das, was das kindliche Fühlen und Wissen und Tun schaffen kann, erreichen kann. Und je mehr und je weniger ist, desto mehr schafft man das auch. Und ich glaube, das ist ja genau das, was Sie auch so schön angesprochen haben. So ist es ja eben bei Demenzkranken auf eine Art auch. Ne? Das ist sozusagen ein wichtiger ethischer Aspekt, dass man eben keine Patentlösung hat, sondern Zeit und Sensibilität. Und das hat auch was mit Würde zu tun, dass man sagt, man geht wirklich auf diese Person ein. Es ist eben nicht warm satt, das ist auch wichtig. Aber was Sie angesprochen haben, auch diese bedürfnisorientierte Pflege, wirklich zu den Menschen noch als Individuum wahrzunehmen. Und eben das auch zu wissen und eben auch um Kenntnis die Biografie zu haben. Diese Fragen, denke ich, sind relevant.
Und diese Menschen sind auch nicht immer so defizitär, wie wir glauben. Das genau. Beschreibt Arno Geiger in seinem Buch über seinen Vater sehr schön.
Der Vater nahm einen Schluck vom Kaffee, stellte die Tasse neben die Untertasse, schaute die beiden an und fragte, »Sind das Verwandte?« »Ja, die gehören zusammen«, gab ich zur Antwort. »Ich hab's mir gedacht, wegen der Farben«, sagte er. Schade nur, dass die Sprache langsam aus ihm heraussickert, dass auch die Sätze, bei denen einem vor Staunen die Luft wegbleibt, immer seltener werden. Was da alles verloren geht, das berührt mich. Es ist, als würde ich dem Vater in Zeitlupe beim Verbluten zusehen. Das Leben sickert Tropfen für Tropfen aus ihm heraus. Die Persönlichkeit sickert Tropfen für Tropfen aus der Person heraus.
Das Leben, die Persönlichkeit sickert Tropfen für Tropfen aus seinem Vater heraus, sagt Arno Geiger über seinen demenzkranken Vater. Wer bleibt denn da übrig von der Person, die der Kranke einmal war? Darüber diskutiert Katharina Boxler nun mit unseren Experten, mit der Betreuungsexpertin Irene Leu, mit dem Neuropsychologen Andreas Monsch und der Ethikerin Tanja Krones.
Es ist ja offensichtlich, ein dementer, vor allem ein schwer dementer Mensch ist irgendwie halt einfach nicht mehr der, der er war. Ist er nun ein anderer oder ist er einfach eine Reduktion von dem, was er oder von der Person, die er einmal war? Diese Frage möchte ich hier einfach so in die Runde stellen.
Also, die Person ist immer noch eine Person. Die Person hat eine Demenz, sie hat eine Biografie, sie hat eine Persönlichkeit, sie hat Wünsche, Bedürfnisse, Vorlieben, Abneigungen. Die Person ist eine andere, bestimmt, ganz bestimmt als früher, aber sie hat immer noch den gleichen Wert, behaupte ich mal, und hat eben nebst der Demenz ganz viel anderes auch immer noch, das sich verändert hat und das sich das ist noch etwas, ich kann es nicht konstatieren, ich sage nicht, jetzt ist er so, sondern ist möglicherweise täglich jemand anderer. Und das muss ich immer wieder erspüren mit viel Sensibilität, aber auch mit sehr viel Fachwissen eben, das gehört genauso gut dazu, und darauf dann einsteigen. Deshalb reden wir ja auch viel lieber Menschen mit Demenz als Demente. Mhm. Weil das Demente, das suggeriert als noch vor allem die Demenz. Nein, alles andere ist auch noch da, es hat sich einfach verändert.
Ich sehe das genau gleich wie Irene Leu. Noch einmal, das ist eben dann die Herausforderung, täglich zu schauen, stündlich zu schauen, wo ist dieser Mensch. Und das Ich ist wahrscheinlich, das geht dann in die Philosophie vermutlich, ganz sicher noch da. Aber es sind andere Ichs, die hier dann zum Vorschein kommen, vielleicht auftauchen aus den Tiefen.
Also dann, waren die schon da und kommen jetzt zum Zug? Genau. Das denken Sie?
Zum Beispiel, genau.
Kann sein.
Das ist aber das Facettenreichtum des Menschen, gibt es auch in der Demenz oder bleibt da erhalten, auf einem anderen Niveau.
Aber Sie sagen jetzt alle, es ist ein anderer. Er ist nicht einfach eine Kleinversion oder eine
Reduktion. Das ist das, was uns auch die Angehörigen erzählen. Er ist ein anderer Mensch geworden. In der Diagnostik sprechen wir von Persönlichkeitsveränderungen. Auch das ein Begriff, der schwierig zu definieren ist, aber das ist das, was die Menschen erleben. Und ich denke, was die Implikation dafür ist, wir müssen schauen, wir müssen beobachten, wir müssen nicht einfach davon ausgehen, wir wissen, wer das ist, wie das vorher war. Das ist das Wichtige.
Darf ich etwas ergänzen noch? Weil ein Punkt, der in meinen Schulungen überhaupt überall immer wieder schwierig ist, es gibt ja auch so die Theorie, dass Anlagen der Personen in der Persönlichkeit immer da waren und jetzt zum Vorschein kamen, quasi. Genau. Also aggressive Reaktionen zum Beispiel, herausforderndes Verhalten, alle diese Sachen. Und jetzt darf er endlich sein, wer er ist. Und da friert mich. Es friert mich und stellen mir alle Haare, stellen sich mir im Nacken, weil das ist es nicht. Diese Anlagen haben wir alle in uns. Die wurden aber nicht ein Leben lang unterdrückt, sondern sie wurden kontrolliert, damit wir in dieses Sozialsystem, in das wir hineingeboren wurden, auch passen. Und das ist nicht ein Zwang von früher. Und es ist nicht so, dass jetzt kommt halt die Persönlichkeit ihres Gatten oder ihrer Gattin und so. Gar nicht.
Also zur Persönlichkeit gehört dann eigentlich die Fähigkeit, eben zu kontrollieren. Genau. Tanja Krones, Sie sind die Ethikerin. Jetzt müssen Sie antworten. Ja. Haben wir nur ein Ich? Sind wir immer dieselbe Person?
Also das sind, Sie merken das schon, gibt ja in der Philosophie ganz, ganz viele Gedanken und Antworten dazu und Fragen vor allen Dingen, oder? Natürlich ist es die Frage, was sind wir? Und das habe ich ja gesagt, das sind wirklich die zentralen Fragen dahinter. Wir haben Menschen, die auch aus der Pathologie multiple Persönlichkeiten haben, oder? Das wissen wir. Also was ist das Ich? Oder wir sind auch jemand anders als vor 20 Jahren, wenn wir das vergleichen, welche Gedanken wir hatten, die wir jetzt haben, wenn es Lebensereignisse gibt, die uns sehr bewegt haben, ändern wir uns auch sehr, sehr stark. Was heißt das dann, oder? Wir haben natürlich, Sie haben es gesagt, eine Biografie, oder? Und wir haben ganz viel in uns, was wir auch nicht haben.
Also wir können uns wie noch so anknüpfen.
Wir können es für uns anknüpfen, genau. Aber es ist wirklich die Frage, oder? Was macht den Menschen aus? Das sind Leib-Seele-Fragen. Also es geht wirklich ins Innerste von dem, was wir überlegen, was macht uns eigentlich aus? Und tendenziell ist es sehr schwierig zu sagen, dieser Mensch ist wirklich ein komplett anderer. Das ist genauso wie wir auch. Wir haben, die Situation hat uns zu dem gemacht, mit unserem Körper, unserer Seele, die wir sind. Wenn wir aber sagen, wir sind ein komplett anderer, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ist natürlich die Frage, was heißt es zur Willensäußerung, die man vorher gemacht hat über diesen Zustand? Wenn man sagt, man ist ein komplett anderer, heißt das, es gilt nicht mehr, was früher in meiner Biografie für mich als würde bezeichnet wurde als Mensch autonom. Weil das sind, denke ich, auch zentrale ethische Fragen, die sich an diese Dinge knüpfen.
Die Ethikerin und Medizinerin Tanja Krones hier in unserem Themenmorgen Demenz auf SRF 2 Kultur. Wer werden wir einmal sein, sollten wir irgendwann selber schwer dement werden? Diese Frage spielt auch in der Sterbehilfediskussion eine wichtige Rolle. Ein Land, das bei diesem Thema eine Vorreiterrolle spielt, ist Holland. Die Niederlande waren vor 13 Jahren weltweit das erste Land, das aktive Sterbehilfe gesetzlich regelte. Wenn ein Patient unerträglich und aussichtslos leidet, darf ein Arzt ihm unter strengen Auflagen zum Tod verhelfen. Vorausgesetzt, der Sterbewillige hat schriftlich eine entsprechende Erklärung formuliert. In Holland, wo die Selbstbestimmung des Einzelnen einen überaus hohen Stellenwert hat, ist diese Praxis bereits akzeptiert, breit akzeptiert. Allerdings mit einer großen Ausnahme, nämlich die aktive Sterbehilfe bei dementen Menschen. Die wird äußerst kontrovers diskutiert. Hat Ihre Sterbehilfeerklärung, die Sie in gesundem Zustand ausgefüllt haben, noch Gültigkeit, wenn Sie Ihren Sterbewunsch gerade wegen Ihrer Erkrankung gar nicht mehr äußern können? Hören wir hier den Bericht von Elsbeth Gucker.
Für Petra de Jong gibt es keinerlei Zweifel. Das Gesetz definiere nicht, ob allein körperliche Leiden zur aktiven Sterbehilfe berechtigen. Deshalb falle Demenz auch darunter.
In der Wet staat nichts über die Bron von het Leiden, dus Dementie. Zijn allemaal soorten lijden die altijd al onder de wet hebben gevallen.
Petra de Jong ist die Präsidentin der Niederländischen Vereinigung für ein freiwilliges Lebensende. Diese Vereinigung mit mehr als 100.000 Mitgliedern kämpfte jahrzehntelang für eine gesetzliche Regelung der aktiven Sterbehilfe, der Euthanasie, wie man in den Niederlanden sagt. Heute, wo das Euthanasiegesetz längst in Kraft ist, hilft diese Lebensendevereinigung jenen Patienten, die keinen Arzt finden, der ihren Todeswunsch erfüllen will. Zu diesen Patienten gehören vor allem Frauen und Männer mit Demenz. Die meisten Hausärzte weigerten sich, bei diesen Menschen aktive Sterbehilfe zu leisten. Zwar ist kein Arzt zur Sterbehilfe verpflichtet, doch will es Petra de Jong nicht in den Kopf, dass der Widerstand gegenüber Dementen so groß ist. Nach ihren Beobachtungen wird das Sterbehilfegesetz zur Hauptsache bei Patienten angewendet, die nicht mehr lange zu leben haben, also zum Beispiel bei todkranken Krebspatienten. Bei Patienten mit einer längeren Lebenserwartung täten sich die Ärzte trotz unerträglichem und aussichtslosem Leiden offensichtlich schwerer.
Dokters finden het dus blijkbaar moeilijk om die mensen die nog langere levensverwachting hebben, om ook die mensen uit hun ondraaglijk en uitzichtloze lijden te helpen.
Tatsächlich zeigen die jüngsten Zahlen aus dem Jahr 2011, dass in den Niederlanden nur gerade bei 45 von mehr als 3500 Fällen Demenz der Grund war für aktive Sterbehilfe. Allerdings gibt es keine Zahlen dazu, wie oft Demenzkranken der in gesunden Tagen formulierte Sterbewunsch verwehrt wurde. Petra de Jong von der Lebensendevereinigung erzählt, 98% ihrer Mitglieder hätten aber gerade deswegen eine Euthanasieerklärung ausgefüllt, weil sie Angst hätten, an Demenz zu erkranken. Viele Ärzte zögern mit der aktiven Sterbehilfe bei Demenzpatienten, auch wegen der Definition von unerträglich leiden. Wie sollen sie wissen, ob ein Mensch, der sich nicht äußern kann, wirklich unerträglich leidet? Die meisten Mediziner finden es schlicht zu gewagt, sich bloß auf eine schriftliche Erklärung zu verlassen, die der Kranke unterschrieben hat, als er noch gesund war. Die Königlich Niederländische Ärztegesellschaft, die diese vorsichtige Haltung unterstützt, wurde deswegen von der Öffentlichkeit stark angegriffen. Solange die Patienten reden könnten, komme aktive Sterbehilfe nicht in Frage, und wenn sie an Demenz erkrankt seien, komme aktive Sterbehilfe ebenso wenig in Frage, warfen Kritiker der Ärztevereinigung vor. Denn die Niederländerinnen und Niederländer verstehen sich selbst als äußerst mündig. In Diskussionen um Krankheiten fällt regelmäßig der Satz, wenn ich nicht mehr will, dann nehme ich ein Prickje, dann verlange ich eine Spritze. In den Niederlanden führen die Menschen Regie über ihr eigenes Leben und über den Tod. Das gelte insbesondere für die jetzt in die Jahre kommende Babyboom-Generation, sagt Petra de Jong.
Die zegt van, ik heb mijn hele leven de regie over mijn leven gehad, dus ook over mijn sterven. Dus dat bepaal ik.
Eigenregie hin oder her, Tatsache ist, dass viele Mitglieder der Ärztegesellschaft nicht bereit sind, bei Demenz aktive Sterbehilfe zu leisten. Immer wieder komme es vor, dass ein todkranker Patient seine Grenzen verlege, dass er entgegen vorherigen Aussagen doch erst in einem späteren Verlauf der Erkrankung sterben möchte. Wenn jedoch der behandelnde Arzt nicht mehr kontrollieren könne, ob die Grenze erreicht ist, weil es keine Kommunikation mehr gäbe, werde aktive Sterbehilfe für den behandelnden Arzt zu einem Problem, schrieb der Präsident der Ärztegesellschaft kürzlich in einem Kommentar. Inzwischen hat die Gesundheitsministerin eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das Dilemma untersuchen und Vorschläge unterbreiten soll. Dabei sollen die Fachleute insbesondere den Umgang mit den schriftlichen Sterbehilfeerklärungen unter die Lupe nehmen.
Aktive Sterbehilfe in den Niederlanden. Auch in der Schweiz ist die Sterbehilfe ein viel diskutiertes Thema. Viele können sich ein Leben als schwer Dementer von der Hilfe anderer abhängiger Mensch nicht vorstellen. Was bedeutet Demenz im Zusammenhang mit der Sterbehilfe hier bei uns in der Schweiz? Katharina Boxler.
In der Schweiz ist die Urteilsfähigkeit eigentlich der Schlüsselpunkt. Also kann ich noch beurteilen, wenn ich, dass ich jetzt also sterbe und sterben möchte? Das ist typischerweise bei Demenz nicht mehr der Fall. Das ist eigentlich ein riesiges Dilemma. Wie lösen das die Ethiker?
Die lösen das natürlich auch nicht. Weil Dilemmas kann man nicht lösen. Dilemmas muss man versuchen zu verstehen und versuchen, da bestmögliche Lösungen zu finden. Es ist eigentlich sehr ähnlich, die Diskussion, die wir hier in der Schweiz haben, für die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, wie die Kollegen in den Niederlanden das diskutieren. Die gleichen Fragen zur Patientenverfügung, zu der Gerechtfertigkeit oder nicht von aktiver Sterbehilfe assistiertem Suizid stellen sich eben genauso bei Demenzkranken. Und wenn man das jetzt vergleicht, was wir gerade gehört haben aus den Niederlanden, mit dem, was wir hier in der Schweiz diskutieren zur assistierten Suizid, ist es sehr, sehr ähnlich, was zum Beispiel die Nationale Ethikkommission in der Schweiz gesagt hat, zu der Frage des assistierten Suizids, nämlich auch in Ausnahmefällen und eben sehr sensibel ist der assistierte Suizid, auch wenn es sehr schwierig ist, ein Weg.
Erstmal,
ja, grundsätzlich. Aber genau das Dilemma tritt da nämlich zutage. Ich habe nochmal genau nachgeschaut, die Passage ist genau das, dass man sagt, auch demente Menschen haben Menschenrechte, Autonomiefähigkeit und grundsätzlichen Anspruch auf Autonomie. Aber juristisch ist eben ein Dementer nicht mehr urteilsfähig. Mhm. Ergo ist der assistierte Suizid nicht möglich, steht in dem NEC-Gutachten. Und dann fragt man sich, natürlich, ne, was ist das? Ist es gut begründet? Was ist dahinter? Oder das darf man immer wieder fragen. Und es ist eben genau das Dilemma. Was macht man denn, wenn ein Mensch, der wirklich weiß, er kommt in diese Situation und eine Patientenverfügung verfasst, die eben immer grundsätzlich das haben wir jetzt in der Schweiz im Erwachsenenschutz echt auch gesagt, erstmal gültig ist. Sie gilt, was
hat
der
eine hohe Gültigkeit.
Hat eine hohe Gültigkeit, sie gilt. Warum soll sie, und in dem, man darf da nichts verlangen, was gesetzlich verboten ist, aber assistierter Suizid ist in der Schweiz nicht gesetzlich, übrigens auch in Deutschland nicht, das wird immer wieder, wissen viele nicht. Aber was macht den Unterschied aus, oder? Und man hebelt dann, oder man kann, die Kritik daran ist natürlich auch, dass man sagen kann, wenn ein Dementer urteilsfähig, ein Patient, der dement wird, dessen weiß, urteilsfähig ist, dann eine Patientenverfügung sagt und sagt, in dem Zustand, die Grenze wird festgelegt, das ist in jeder Patientenverfügung so, möchte ich, dass das passiert, ist die Möglichkeit, also dann ist, würde man ja sozusagen mit dem Argument jede Patientenverfügung auch aushebeln. Es ist nicht so ganz einfach tatsächlich.
Aber hier ist es doch eigentlich ganz speziell, also im Moment, wo ich noch sprechen kann und mich äußern kann und urteilen kann, obwohl ich vielleicht schon eine leichte Demenz habe, bin ich nicht krank genug, um zu sterben oder diese Suizidbeihilfe zu verlangen. Mhm. Wenn ich dann aber so krank bin, kann ich es nicht mehr sagen, ich kann auch nicht mehr darüber urteilen. Mhm. Also das ist doch eigentlich eine Ungerechtigkeit.
Es ist eine große, große Schwierigkeit tatsächlich. Man darf natürlich, also assistierter Suizid und zu verlangen, dass man auf Palliation umstellt, das ist ja häufig dass in den meisten Patientenverfügungen wird ja gesagt, wenn ich in diesem Zustand ungefähr bin, mit meinen Wertvorstellungen, dann möchte ich, dass keine Lebensverlängerung gemacht wird, sondern dass auf Dinge verzichtet wird. Beim assistierten Suizid ist das natürlich eine andere Sache. Da ist jemand Dritter beteiligt und man kann, wie auch sonst, nicht direkt verlangen, du hilfst mir beim assistierten Suizid, oder? Aber es ist natürlich eine Schwierigkeit, weil es ist grundsätzlich eine Möglichkeit, die besteht. Und aufgrund dieses Dilemmas ist es tatsächlich juristisch, die NEC sagt nicht möglich, aber das kann man natürlich auch ethisch hinterfragen, dass ein assistierter Suizid beim demenzkranken Patienten durchgeführt wird.
Andreas Monsch, wie ist denn das jetzt ganz konkret? Kann ich eine Patientenverfügung machen und sagen, im Moment, wo ich zum Beispiel die Sprache verliere, möchte ich nicht mehr leben?
Man kann das schon machen, aber wie Frau Kohnes eben sagt, die Frage ist ja, dass ich das nicht selber Hand an mich lege, sondern dass das jemand Dritter macht.
Also es ist, wird dann wirklich nicht durchgeführt, oder?
Ja, also es gibt dann gute Gründe, das nicht durchzuführen, weil man eben sagt, ich weiß ja nicht mit Sicherheit, ob dieser Mensch das Gleiche noch möchte, jetzt wo er in diesem Zustand ist. Vielleicht noch ein weiterer Gedanke dazu. Die Idee des assistierten Suizids oder des Freitodes überhaupt ist ja die, dass man eine unerträgliche Situation versucht abzuschließen oder zu beenden. Nach meinem Erfahrung leiden Schmerzen oder andere Leiden diese Menschen mit fortgeschrittener Demenz eigentlich nicht. Die Frage ist dann, was möchten Sie? Und was unsere Patienten, ganz vereinzelte, uns sagen, ist, sie möchten niemanden mehr zur Last fallen. Das ist der Grund. Sie möchten nicht aus dem Leben scheiden.
Das ist auch ein sozialer Druck.
Ja, sie möchten nicht aus dem Leben scheiden, weil sie diese unerträglichen Schmerzen nicht mehr haben möchten, weil die haben sie ja nicht. Aber sie möchten nicht der Familie, was auch immer, der Gesellschaft zur Last fallen. Und da kommt für mich eine philosophische Frage dazu. Wenn wir uns als Gesellschaft sagen, es ist okay, dement zu werden, wir kümmern uns um unsere schwachen oder geschwächten Mitglieder der Gesellschaft, dann hat man vielleicht auch nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen, wenn man dann dement wird. Also diese Geschichte geht für mich noch ein Stück tiefer in eine gesellschaftliche Diskussion hinein.
Ich hätte auch noch eine Frage. Was, wenn jemand eine schwere Krankheit hat und gleichzeitig dement ist?
Also eine, sagen wir, unerträgliche Schmerzen hat, dann denke ich persönlich, aber wir kommen auch in die religiösen Geschichten hinein. Frau Kohnes möchte was sagen.
Nein.
Die Idee ist, dann ist die Frage, wenn Sie als Ärztin sagen, der Patient hat wahrscheinlich unerträgliche Schmerzen aufgrund des Tumors, der sich dort und dort entwickelt hat, den ich sehen kann, und er macht auch Äußerungen des Schmerzes, dann ist das eine völlig andere und ist noch zusätzlich dement. Dann muss man sagen, gut, das eine ist vielleicht jetzt eben eingetreten.
Ich möchte noch ganz schnell vor Ihnen, Tanja Krones, Irin Loy ansprechen als Betreuungsexpertin. Welche Erfahrung machen denn Sie? Leiden diese Menschen? Und hatten Sie auch schon den Fall, dass Sie wussten, dieser Mensch wollte eigentlich sterben im Vorhinein, wenn er in diesem Zustand ist?
Ich kenne eine Frau, respektive ich kenne die Nichte dieser Frau, die wirklich vor ein paar Monaten in den Tod gebracht wurde. Das wurde so wie ich es erlebt habe, sehr, sehr sorgfältig gemacht. Indem eben nicht einfach eine generelle Urteilsfähigkeit, wie das im juristischen Sinn stattfindet, sondern indem man anerkannt hat, dass Menschen mit Demenz nicht einfach urteilsunfähig sind, sondern in gewissen Bereichen ihres Lebens, Finanzen oder ich weiß nicht was, aber nicht einfach generell urteilsunfähig. Und das andere, wir sind in der Tagesstätte natürlich weniger mit diesen Fragen konfrontiert, bin ich froh. Also bin ich froh, muss ich nicht irgendwelche Entscheidungen fällen oder entsprechende Beratungen mache ich schon, aber nicht, dass ich sage, was richtig und falsch ist, sondern indem ich Fragen stelle, aber wo die Leute dann eine Entscheidung fällen können. Aber was mich noch ein wesentlicher Punkt dünkt, so zu diesen Pflegeverfügungen, dass wenn das und das, dann möchte ich sterben, ist das eine, die Belastung für die Angehörigen, für die Gesellschaft. Das sagt eigentlich viel über unsere Gesellschaft aus, die mit Schwäche nicht umgehen kann. Und das andere sind Bilder dieser Menschen, die Bilder von Demenz ist, inkontinent, ungekämmt, schmutzig, liegend im Bett und alleingelassen. Und diese Bilder kommen nicht von ungefähr natürlich, aus den 30er, 40er, 50er Jahren. Und manchmal, ich sage nicht, die Heime sind heute so, aber trotzdem gibt es heute Einblick in Heime, wo es eben nicht gut läuft mit Menschen mit Demenz, wo, ja, dieser Wunsch, den Wunsch kann ich nachvollziehen. Und dann ist es wieder eine gesamtgesellschaftliche Frage, was tun wir denn für diese Demenzpflege, damit die wirklich würdig und schön wird, dass auch Pflegende gerne arbeiten gehen, wo man nicht ein schlechtes Gewissen haben muss, denen zur Last zu fallen, ist wieder eine Frage, die wir an unsere Gesellschaft stellen müssen.
Tanja Krone, Sie sind ganz eifrig am Schreiben und Denken.
Ich denke, nein, es sind sehr, sehr wichtige Sachen angesprochen worden und viele gute Gründe, aber noch mal ein bisschen nicht, weil es wahrer ist oder falsch, aber es fehlt etwas, glaube ich, bis jetzt, was wir dazu gesagt haben. Einerseits sind das sehr gute Gründe zu sagen, Menschen machen Patientenverfügung und zwar unabhängig von Demenz, weil sie eine Grenze für sich definieren, weil sie sagen, das ist für mich unerträglich, aber weil ich meine Angehörigen kenne und das sind viele todkranken Menschen, die sagen, ich möchte wirklich nicht zur Last fallen und es ist wichtig, das zu sehen und vorsichtig zu sein und das Defizitmodell im Kopf zu haben, aber es ist in der Beziehungsethik ein durchaus auch guter Grund. Wir haben ja gehört, wie Angehörige belastet sind und es kann durchaus auch von Liebe getragen zu sein und durchaus von einem nicht durchaus ethisch schwierigen Punkt zu sagen, es ist für mich ein Grund, ich möchte nicht, dass meine Kinder 24 Stunden am Tag für mich ist es in Ordnung. Es darf ein guter Grund sein zu sagen, man darf palliativ behandelt werden, unabhängig von der Demenz. Und die Gründe, die wir gehört haben, man muss sehr sorgfältig sein, aber damit kann man tatsächlich auch jede Patientenverfügung aushebeln. Wir haben viele Patientenverfügungen, die sagen, wenn ich kognitiv schwer eingeschränkt bin, wenn ich hochquerschnittsgelähmt bin, möchte ich das nicht. Und es ist immer wieder eine Hermeneutik des Verdachts, sage ich mal, auf der einen Seite, wo so ein bisschen auch, das ist gut, einerseits vorsichtig zu sein, aber auch so ein Paternalismus hintersteht, dass man sagen, und immer mit dem Argument, naja, wenn man in der Situation ist, dann sieht man es anders. Damit hebelt man jede Patientenverfügung aus. Und da muss man sehr gut abwägen. Das war der Punkt, den ich noch stark machen wollte, oder? Und das ist bei Demenz nicht anders als bei anderen Patientenverfügungen, wo es um zum Beispiel neurologische Schäden geht.
Das heißt, Sie würden jetzt nicht sagen, generell, das sollte man nicht machen
Nein,
dürfen.
Ich finde, das ist zu kurz gegriffen. Und ich glaube, es kann sorgfältig eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, das heißt eine Diskriminierung demenzkranker Menschen sein. Eine Nichtachtung der Autonomie kann sein.
Ich darf nur etwas ergänzen, das ist sehr spannend, aber wo ich Angst habe, ist, dass es irgendwann mal fast zum guten Ton gehört, wenn man dement geworden ist, aus dem Leben zu scheiden.
Das ist
und das darf nicht
sein. Das ist eine Dynamik entwickelt.
Die Slippery Slope, oder? Ja, der Dammbruch, dass man das sagt, man hat zu gehen, das will man nicht, oder? Genau, das ist wichtig. Ja.
Es ist, gehört zum Anstand, nicht zu rauszufallen oder so etwas. Das finde ich ganz schrecklich.
Ja.
Thank you.
Der Bachchoral »Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ« von Johann Sebastian Bach. Sie hören SRF 2 Kultur, unseren Themenmorgen über Demenz. Vielleicht haben auch Sie Fragen zum Thema Demenz. Diese können Sie online an unseren Neuropsychologen Andreas Mond stellen. Er wird sie Ihnen zwischen 11 und 12 Uhr beantworten auf www.srf.ch/kultur. Hier erscheint beim Anklicken dann gerade der Demenzschwerpunkt. Oder Sie können uns auch ein Mail schreiben an studio@srf2kultur.ch. In 50 Jahren, so die Prognosen, werden 300.000 Menschen in der Schweiz dement sein. Dreimal mehr als heute. Jeder Dritte wird dann an Demenz erkranken, so die Prognosen. Wie wollen wir diese Herausforderung bewältigen? Finanziell, vor allem aber auch kräftemäßig und emotional. Katharina Boxler spricht jetzt wieder mit Irene Loy, der Betreuungsexpertin, mit unserem Neuropsychologen Andreas Monsch und Tanja Krones, Ethikerin und Medizinerin.
Eine große Frage, die sich mir eigentlich gestellt hat im Verlauf dieser Recherchen, ist, müssten wir, auch wenn wir alles Geld der Welt hätten für die ideale Betreuung dementer Menschen oder Menschen mit Demenz, müssten wir nicht grundsätzlich sowas wie eine neue Kultur des Helfens entwickeln, so analog den Kleinfamilien, die sich irgendwie aufreiben zwischen Kindertagesstättenlogistik und Arbeitsplatz, dass wir eben auch Menschen, die Angehörige haben, entlasten, wenn die eben arbeiten müssen zum Beispiel oder arbeiten möchten. Das heißt, über die Familienbande hinausgehen und zum Beispiel einfach den Nachbarn pflegen. Also hat einfach nicht dieses eng begrenzte Familienkonstrukt, das wir zwar oft vergessen, das aber in Notsituationen immer gerade wieder aktiviert wird, hat das angesichts dieser Zahlen nicht einfach ausgedient? Ich stelle die Frage in die Runde.
Ich darf die eingangs gestellte oder festgestellte Idee mit der Verdreifachung der Zahlen, ich finde ganz wichtig ist, auch der G8-Gipfel, den Sie vorher erwähnt hatten in London, hat gesagt, ja, wir müssen Pflegeforschung machen. Ja, aber wir müssen vor allem Forschung machen, um die Ursachen zu verstehen und eine Therapie zu entwickeln.
Damit es dann nicht dreimal mehr sind in 50 Jahren.
Und dieses G8 eigentlich ist letztlich eine halbe Kapitulation vor der Forschung, weil eben die vergangenen 20 Jahre so mehr oder weniger enttäuschend waren. Also man soll beides tun, das eine tun, das andere nicht lassen, sagen wir so. Und jawohl, wir kommen in eine Situation, bei der diese Zahlen zu groß werden, um diese Kleinfamilien einfach mit der Pflegeaufgabe zu betreuen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und wir wissen nicht, wie wir das lösen. Im Augenblick haben wir die Idee, dass wir, wenn wir so die Pflegeressourcen der Welt anschauen, dann sehen wir große Verschiebungen von Pflegenden im Augenblick von Osteuropa hineinkommen. Da also gibt es verschiedenste Modelle.
24 Stunden Polin in Deutschland zum Beispiel.
Ganz genau. Es gibt auch ein großes Ukraine Business übrigens dafür. Mhm. Es gibt auch Leute, die sehr viel zu Recht vielleicht Geld verdienen damit, mit Pflegenden oder Betreuenden Vermittlung. Das ist gut. Aber wir haben dieses Problem, deshalb ist es ja dieser Tsunami, der auf uns zukommt, dieses Problem überhaupt nicht ansatzweise gelöst.
Ich frage mich auch, ob da nicht auch einfach eine größere Solidarität innerhalb der Generation spielen sollte. Die Berufstätigen sind heute wirklich sehr eingespannt, auch viele Frauen arbeiten jetzt halt einfach heute und das ist auch gut so. Müsste da nicht so eine Art Generationensolidarität stattfinden, Irene Loy? Also das, eine Bewusstwerdung auch, dass nicht jeder einfach in seinem Wohlstand, in seinem Gärtchen vor sich hin lebt.
Ich denke vor allem das, also eine Bewusstwerdung, die frei von moralischem Unterbau, eine Bewusstwerdung einfach, es gibt diese Problematik, diese Menschen brauchen Menschen, nicht Robben, keine Roboter, sie brauchen Menschen, Menschen mit Demenz und wir sind zum Beispiel daran, ein Freiwilligenprojekt, jetzt im Moment hat das gestartet, Freiwillige für die Betreuung von Menschen mit Demenz zu Hause und die Angehörigen zu entlasten, aber halt mit Ausbildung, also die Freiwilligen werden ausgebildet, weil das ist ein Trugschluss, dass man Freiwilligenarbeit oder Nachbarschaftshilfe oder Hilfe im Sportverein und so weiter, die Sachen gibt's ja. Diese Helfenden, die brennen innerhalb kürzester Zeit aus. Es braucht einfach das Demenzwissen, sonst schafft man das nicht. Also dass diese Freiwilligen ausgebildet und supervidiert werden, regelmäßig begleiten, so ist etwas Neues mal wieder. Wir haben ein paar Interessenten. Ich bin ganz sicher, es gibt viele Menschen, Frauen nach der Familienphase oder pensioniert, die etwas Neues lernen möchten. Aber nur der gesunde Menschenverstand, der reicht nicht, um Menschen mit Demenz zu betreuen.
Irin Krone, sind wir denn auch in der Verantwortung, eigentlich jetzt schon zu schauen, als noch nicht demente, berufstätige Menschen, uns eben auch so in einem Umfeld zu integrieren und jetzt zu helfen, wo wir gesund sind, damit wir vielleicht die Hilfe auch bekommen?
Das ist natürlich immer der Grundgedanke, oder? Dass man jeder von uns kann es treffen. Das ist die Lotterie des Glücks, also diese Grundphilosophie von Gesundheitsversorgung, dass es ja uns jeden treffen kann und dass wir da deswegen so diese Gerechtigkeitsfragen auch so wichtig werden. Wir wissen nicht, wen es von uns trifft, wen nicht. Und es kann jeden treffen und es sind unterschiedliche Ressourcen, die da verteilt sind. Ich glaube, es ist schon ein ganz wichtiger Grundgedanke, der bei der Demenz kommt, mit was Sie angesprochen haben, mit der Solidarität. Wir haben das ja in verschiedenen Phänomenen, dass wir sagen, alles, was aus der Normalität, aus der Leistungsgesellschaft, das Wort zum Sonntag, aber es ist ja so, rausfällt, haben wir versucht zu institutionalisieren, Menschen mit Behinderung und, oder? Und der Grundgedanke ist ja schon, dass man sagt, es ist Teil unserer Gesellschaft, wieder mehr dieses Inklusion, also das ist dieser Gedanke aus der Behindertenrechtsbewegung.
Das ist auch ein Stück Normalität,
dass nicht der Integration und Inklusion, es ist Teil dieser Gesellschaft, genau wie Menschen mit Behinderung nicht mehr in Heime abgeschoben werden, sondern möglichst auch mit dem Leben eben auch genau das Gleiche zu versuchen, aber eben mit dem Bewusstsein, es geht nicht einfach so. Es braucht wirklich Fachleute, die so unterstützen, dass die Menschen, die wirklich darum sorgen, nicht zusammenbrechen. Das ist mit Kindern mit Behinderung genau dasselbe wie bei alten demenzkranken Patienten.
Wenn der Kontakt bestehen bleibt zwischen Dementen und Angehörigen zum Beispiel oder auch Nachbarn, gibt es sehr viele auch beglückende Momente. Und einen dieser Momente wird uns jetzt Arno Geiger erzählen, die er mit seinem Vater hatte über die Zeit der Demenz.
Es war spürbar, wie sehr die seit meiner Jugend gewachsene Distanz zwischen dem Vater und mir wieder kleiner wurde. Und auch der von der Krankheit aufgezwungene Kontaktverlust, den ich seit längerer Zeit befürchtet hatte, trat nicht ein. Stattdessen freundeten wir uns nochmals an, mit einer Unbefangenheit, die wir der Krankheit und dem Vergessen zu verdanken hatten. Hier war mir das Vergessen willkommen. Alle Konflikte, die wir gehabt hatten, blieben zurück. Ich dachte mir, solche Gelegenheit kommt nicht wieder. Thank you.
Still Changing von Eivind Aset hier in unserem Themenmorgen Demenz auf SRF 2 Kultur. Neue Formen der Betreuung, kreative neue Ansätze, aber auch finanzielle Mittel sind gefragt für die Zukunft, wenn es auch hier in der Schweiz immer mehr demente alte Menschen gibt. Vielen Dank unseren Gästen, Irene Loy, Andreas Monsch und Tanja Krones. Ja, und vielleicht sind Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, während der Diskussion in diesen 2 Stunden Fragen durch den Kopf gegangen, die wir hier nicht besprochen haben. Diese Fragen können Sie online an den Neuropsychologen Andreas Monsch stellen und er wird sie Ihnen jetzt zwischen 11 und 12 Uhr beantworten auf www.saf.ch/kultur. Oder Sie können ein Mail schreiben an studio@srf2kultur.ch. Überhaupt lohnt es sich, auf unsere Website zu gehen. Da finden Sie auch die Langversion der Reportagen über das Demenzheim in Thailand sowie die Reportage über die Roboterpflege. Und Sie finden auch eine Bildergalerie des Winterthurer Fotografen Giuseppe Micike. 11 Uhr ist es.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.